Vielen, vielen Dank für diese Einleitung, aber auch die Ermutigung, auf Jesus zu sehen und uns davon inspirieren zu lassen, wie er ist. Und dann bekommen andere Dinge eine ganz andere Relation in unserem Leben. Ihr habt uns ermutigt, unseren Blick auszurichten auf Jesus, aber auch ihm zu vertrauen. Und das ist genau die Frage, wem vertraue ich in meinem Leben? Ich weiß nicht, die Älteren unter uns, vielleicht erinnert ihr euch noch. Haben wir das erste Bild auch noch? Ja. Yes, we can. Kennen wir das noch? Hängt noch hin? Ja, du bist nicht der Ältere hier. Aber du kennst es auch noch. Genau. Wem vertrauen wir eigentlich? Ja, wir können, wir haben es drauf. Ich meine, ein paar Jahre später haben wir gemerkt, eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Noch ein weiteres Zitat, die kennen wir vielleicht, die sind noch gar nicht so lange her. Wir schaffen das, davon bin ich fest, davon überzeugt. Auch das ist nicht sehr weit gegangen. Also wem vertrauen wir eigentlich? Auf wen verlassen wir uns? Und darum geht es ein Stück weit in unserer Geschichte. Ich möchte uns mit hineinnehmen auf eine Baustelle beim letzten Mal, wo ich gepredigt habe, habe ich schon mal davon gesprochen. Da hing ich nur im Stau und musste die restliche Zeit Stück zu Fuß laufen. Deswegen hatte ich meine Dekoration nicht dabei. Aber heute habe ich sie mitgebracht. Konnte ich bis vor die Tür fahren. Und das symbolisiert quasi diese kaputte Mauer in Jerusalem, um die es in den nächsten Predigten gehen soll. Wir wollen uns da mit reinnehmen lassen auf diese Baustelle. Zurzeit sind wir ja noch ganz am Anfang dieser ganz besonderen Geschichte, von der ich letztes Mal erzählt habe, im damaligen Persien, 5. Jahrhundert vor Christus. Und Nehemia, er ist ja einer der Vertrauten des Königs Artaxerxes oder Artasasta, wie er auch in Geschichtsbüchern genannt wird. Und er bekommt einen Boten nach Persien aus Jerusalem, aus der ehemaligen Hauptstadt Israels und ist davon total erschüttert von den Nachrichten, die er hört, dass die Mauern noch immer zerbrochen sind, der Tempel kaputt ist und die Leute da quasi auf dem Trümmerfeld leben, sein Volk. Und wir machen jetzt im zweiten Kapitel im Nehemia-Buch weiter in dieser Geschichte. Seit diesem Zeitpunkt, wo dieser Bote gekommen ist und Nehemia total ins Gebet getrieben wird, sind 3 bis 4 Monate vergangen. 3 bis 4 Monate, und das kann man lesen an den hebräischen Monatsnamen, die hier in der Geschichte genannt werden. Was hat Nehemia in dieser Zeit gemacht, in diesen 3 bis 4 Monaten? Ist doch total interessant, das zu sehen. Er hat gewartet, aktiv gewartet. Und die Frage ist, worauf hat er gewartet? Auf den richtigen Zeitpunkt, muss man sagen, wenn man die Geschichte hier richtig liest. Im Psalm 46, Vers 11 steht so ein ganz interessanter Satz. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin, fordert Gott auf. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und das ist ganz wichtig, um zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist. Woher weiß Nehemia, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist? Ich möchte uns einladen, dieses Kapitel 2 zusammen zu lesen. Wir lesen zuerst die ersten 8 Verse. Da heißt es: Es geschah aber im Monat Nissan, im 20. Jahr des König Artasasta, als Wein vor ihm stand. Wir erinnern uns, Nehemia ist ja der Weinschenk dort. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein König wohlgefällig vor dir ist, der Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß, wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, dann, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch einen Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Wir sehen, offensichtlich ist im Gebet der letzten Monate etwas gewachsen bei Nehemia. Wenn wir mit Gott nämlich reden und möglichst häufig reden, dann wächst etwas in uns, nämlich Vertrauen. Man kann nicht mit Gott reden und vertrauen, dass das Vertrauen nicht gleichzeitig wächst. Wenn wir mit ihm im Gespräch sind, wächst dieses Vertrauen und wir erkennen immer mehr, wie groß er ist, je mehr unsere Gedanken, unsere Gebete gefüllt sind von ihm, wie mächtig er ist und unsere Erwartung wächst über das, was Gott tun kann. Es entsteht Glaube und bei Nehemia sogar eine größere Vision. Und wenn bei einem Leiter oder auch bei jedem anderen Menschen Glaube und Vision zusammenkommen, dann kann richtig viel passieren. Im privaten Leben, in der Gemeinde und ich sage sogar mal in der Gesellschaft. Und wir haben genug Beispiele dafür. Da kommt was in Bewegung, wenn Glaube und Vision zusammenkommen. Ich habe hier vier Dinge, die ich bei Nehemia gefunden habe, die dann passieren. Wenn Glaube und Vision zusammenkommen, kann man mit dem Unmöglichen rechnen. Im Grunde genommen ist diese Szene in der Geschichte die Illustration für einen Bibelvers in Sprüche 21, Vers 1. Da heißt es nämlich, im Sprüchebuch, viel später geschrieben, aber hier eine Illustration dazu, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Also das wirft ein ganz neues Bild auf viele Dinge, die in der Welt so passieren und von Mächtigen initiiert werden. Eigentlich ist das ja hier so ein Tag wie jeder andere. Und doch passiert hier etwas Entscheidendes. Denn wenn man mit Gott unterwegs ist, ist kein Tag ein gewöhnlicher Tag. Du selbst, wenn du mit diesem Gott lebst, bist auch nicht nur ein Einzelner von vielen. Mit Gott kann jeder gewöhnliche Tag ein außergewöhnlicher Tag werden. Und er kann mit dir oder mit jedem anderen etwas Besonderes machen. Wirft auch ein neues Licht darauf, wie wir morgens aufstehen. Erwarten wir das überhaupt? Ich möchte dich ermutigen, das zu erwarten, dass dieser Tag, der heute beginnt, wenn du deinen ersten Fuß aus dem Bett stellst, etwas Besonderes wird und dass er mit dir etwas Außergewöhnliches macht. Steh mal die nächste Woche so auf, jeden Morgen. Vielleicht haben wir nächsten Sonntag was zu erzählen. Das ist hier bei Nehemia so. Wenn ein Mundschenk damals vor dem König arbeitete, musste er sehr aufpassen. Auf keinen Fall durfte er ein niedergeschlagenes Gesicht machen. Außer er wollte seine Stellung riskieren. In manchen Fällen bedeutete so ein Vergehen, nämlich ein niedergeschlagenes Gesicht zu machen, ja sogar das Leben zu verlieren. Also da war man damals gar nicht so zimperlich. Und er fragte ja auch direkt danach, bist du krank? Was ja noch schlimmer gewesen wäre, wenn er krank gewesen wäre. Er musste Krankheit vom König fernhalten und selbst auf keinen Fall krank werden. Aber scheinbar kann oder will Nehemia seinen Kummer an diesem Tag nicht vor dem König verbergen. Und so merkt der König es, was ja schon ein kleines Wunder ist, was geht den König das emotionale Empfinden seines Mundschenks an. Aber er bemerkt es. Der große König, der mächtigste Mann der damaligen Welt. Er nimmt es wahr, dass sein Mundschenk traurig ist und ein Herzensanliegen hat. wie es hier in Vers 2 hat. Und dann fragt er auch noch nach. Also da muss man sehen, da ist ja schon eine offensichtlich eine gute Beziehung zwischen Nehemia, diesem ehemaligen Ausländer am Hof, an einer Schlüsselstelle neben dem König. Er fragt nach, wie es ihm geht. Und im Lauf des Gesprächs fragt er sogar, ob er ihm helfen kann. Was ja völlig abstrus ist. Also, waren sie wahrscheinlich alle im Thronsaal geschockt, dass der König nachfragt. Vielleicht er selbst später auch hat sich gewundert, dass er das gemacht hat. Nur Nehemia weiß, warum er nachfragt. Er begründet das nämlich in Vers 8. Weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Nehemia fühlt sich zutiefst in der Spur Gottes und deswegen überrascht ihn dieses Wunder nicht, dass da was Außergewöhnliches passiert, was völlig Unerklärliches. Ein total starker Satz in dieser spannenden Geschichte. Hier passiert etwas Unmögliches, etwas Übernatürliches, etwas, was man nicht mit menschlichen Maßstäben erklären kann. Und Nehemia weiß genau, worauf das zurückzuführen ist. Wem er danken muss. Und das ist immer auch der Fall, wenn du in deinem Leben erlebst, dass etwas nicht normal ist. Du bekommst einen Job, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Da erlebt jemand eine Befreiung von der Alkoholabhängigkeit vielleicht. Eine Beziehung, wo du keine Chance mehr gesehen hast, kommt wieder in Ordnung. Jemand schenkt dir buchstäblich in letzter Minute einen Geldbetrag, ohne den du nicht wüsstest, wohin. Und so könnte ich Dinge nennen, Dinge, an die ich gerade in den letzten Monaten, Jahren denke. Etwas Übernatürliches an einem ganz gewöhnlichen Tag passiert. In solchen Augenblick darfst du wissen, die gute Hand deines Gottes ist über dir. Und ich ermutige dich, solche Dinge in deinem Leben, wenn sie geschehen, auch anderen zu erzählen. Also wenn du in den letzten Wochen etwas erlebt hast, dann erzähle es, komm auf den Gottesdienstleiter vor dem Gottesdienst und sag, ich möchte das gerne erzählen, weil das andere auch ermutigt, Gott zu vertrauen. Weil wir brauchen das, deswegen gibt es überhaupt Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ermutigen, Gott zu vertrauen, unseren Blick auf Jesus zu richten. Wir brauchen diese Ermutigung, weil wir kommen rein und haben einen Blick nur auf uns. Vertrauen nur unserem. Yes, we can. Und vielleicht sind wir enttäuscht und sagen, nicht mal ich kann. Aber andere Erlebnisse von Menschen, die das erleben, was Gott in ihrem Leben wirkt, ermutigen auch mich, genau das Gleiche zu erwarten. Zu erwarten, dass die gute Hand unseres Gottes bei uns ist, über uns ist. Und gegen solche Geschichten, wo du Gott vielleicht ganz persönlich erlebt hast, kann auch keiner argumentieren. Selbst wenn du das jemandem erzählst, der mit Gott nichts am Hut hat. Was soll der denn dazu sagen? Es ist deine Geschichte. Man kann sie nicht wegdiskutieren. Wir können nur sagen, du hast vielleicht einen religiösen Spleen, aber eigentlich kann man nichts dagegen machen. Man kann einem ernstzunehmenden Menschen nicht so leicht widersprechen, wenn er erzählt, wie Gottes gute Hand über seinem Leben ist. Und sagt, aus den und den Gründen glaube ich das. Und manchmal hat dann so eine Geschichte, die man erzählt, unglaubliche Auswirkungen, genau wie hier bei Nehemia. Nehemia erlebt etwas Unmögliches. Gott verändert das Herz eines Diktators. Also anders kann man diesen Artaxerxes auch nicht bezeichnen, wie der sein Reich aufgebaut hat. Das ist eine absolute Diktatur. Und trotzdem hat Gott sogar Zugriff auf sein Herz. Und wo hat das angefangen? Im Gebet. Nehemia hat vorher lange mit Gott darüber gesprochen, hat das im Gebet vorbereitet. Und wenn ich das ernst nehme, hier ein paar Monate. Und ich möchte genau das dich ermutigen, genau dazu, Dinge, die vielleicht in nächster Zeit bei dir anstehen, auch im Gebet mit Gott zu durchsprechen, damit dein Vertrauen wächst, du ihm mehr zutraust. Es gibt doch eine Geschichte aus den Evangelien, wo berichtet wird, dass Jesus in einer Gegend war. Und da steht ein total verrückter Satz. Und Jesus tat dort nicht viele Wunder, weil sie nicht an ihn glaubten. Da habe ich gedacht, wie krass. Es ist schon notwendig, dass wir ihm was zutrauen, dass er handelt. Und das gilt für dein Leben und für unsere Gemeinde und unsere Familien und wo wir auch immer, wo wir tätig sind. Sprich mit Gott über die Dinge, die dich in nächster Zeit an Herausforderungen erwarten. Wir haben keine Garantie, dass alles nach unseren Vorstellungen läuft. Ja, wir müssen Gott natürlich Souveränität zusprechen. Er handelt. Und manchmal ist es meistens ist es viel besser, wie er handelt, als wir uns es wünschen. Und trotzdem, wenn wir anfangen, mit ihm zu reden, trauen wir ihm auch Unmöglichkeiten zu. Und alles andere dürfen wir ihm dann überlassen. Aber noch ein zweiter Gedanke. Wenn Glaube und Vision zusammenkommen, gehen Gebet und Handeln Hand in Hand. Und das ist bei Christen ganz oft und umstritten, dieses Thema. Ich weiß nicht, ob uns hier das aufgefallen ist. Gebet und Handeln gehen meistens zusammen, zumindest in dieser Geschichte. Ist doch unglaublich, als der König nach der Erkundigung, warum sein Mundschenk so traurig ist, und dann nach dessen Antwort fragt, was bittest du? Dass Nehemia dann sofort klare Vorstellungen parat hat. Nach einem Stoßgebet, übrigens ein roter Faden im Buch Nehemia, fast in jedem Kapitel wird ein Gebet beschrieben. Hier als Stoßgebet, er gibt das Gebet zum Himmel und redet dann. Er hat sofort passende Antworten. Man fragt sich, aus dem Bauch heraus? Nein, hier sehen wir, dass Beten und Arbeiten und wie sagten die Mönche, das Ora et Labora sehr eng zusammengehört. Ein wichtiges Prinzip und nicht nur bei den Mönchen, sondern bei Nehemia und bei vielen Männern und Frauen in der Bibel. Wenn wir seine Antwort hier sehen, merken wir, Nehemia hat sich nicht nur 4 Monate ins Kloster zurückgezogen, er hat auch keinen Urlaub gemacht, sondern dabei weiter als Mundschenk gearbeitet und gebetet. Und parallel dazu geplant, intensivst geplant, vorbereitet, organisiert, Erkundigungen eingeholt. Ich würde sagen, gegoogelt. Er hat Angelegenheiten durchdacht. Er wusste ganz genau, wenn Gott dieses Wunder vollbringt, dass Gott das Herz des Königs verändert, muss er, Nehemia, bereit sein. Er hat nicht nur die Hände in den Schoß gelegt und Gott zugerufen, mach schon, Herr, ich warte auf dein Handeln, wie wir das manchmal so machen. Nein, er hat alles getan, was von seiner Seite nötig ist, damit dieses visionäre Projekt gelingen kann. John MacArthur, ein Theologe, den ich sehr schätze, sagte mal, sinnvolle und sorgfältige Pläne zu machen, um Gott zu dienen, steht nicht im Widerspruch damit, auf ihn zu vertrauen. Und auf ihn zu vertrauen ist keine Entschuldigung, Versagen einzuplanen. Also es läuft zusammen. Beten und arbeiten. Das ist das Prinzip, das hat Luther mal ganz toll auf den Punkt gebracht. Martin Luther, zu einem wichtigen Handlungsprinzip. Das habe ich mir persönlich zu so einem Lebenshandlungsprinzip auch gemacht. Er sagt an einer Stelle, ich bete, als würde alles Handeln nichts nützen. Und dann gehe ich und handle, als würde alles Beten nichts nützen. Beides zusammen. Hier und an vielen Stellen der Bibel praktizieren Männer und Frauen Gottes dieses Prinzip. Gottes Souveränität und menschliches Bemühen kommen zusammen. Und als der König hier fragt, was willst du, Nehemia, bittet er scheinbar ohne lange zu überlegen, denn er hat alles durchdacht. Ich möchte dir für eine bestimmte Zeit vom Hof entbunden werden. Ich brauche königliche Sendung. Ich brauche Materialien. Und hier ist die Liste. Er braucht die Genehmigung des Königs, er braucht Empfehlungsschreiben, er braucht Vollmachten und Befugnisse, um in Jerusalem arbeiten zu können. Immerhin war das in verschiedene Handlungszonen im Reich unterteilt. Er hat sogar den Namen des königlichen Forstverwalters Asafs recherchiert. Und das ohne Google. Er hat genau den Namen nennen können für die Ansprechperson für das ganze Holz. Er fragt danach, dass der König ihm Holz in großen Mengen zur Verfügung stellen soll, damit er Tore und Häuser bauen kann. Nehemia würde es, wie es später in Kapitel 5 auch steht, 12 Jahre lang in Jerusalem sein, in Juda. Und das sagt er ihm auch hier, ich werde lange weg sein. Er hat sich das wohl ausgerechnet, kann das auf die Rückfrage des Königs sofort mitteilen. Das ist doch stark, oder? Er wartet eigentlich auf ein Wunder, aber ist super vorbereitet. Und ich weiß nicht, wir tendieren manchmal in die eine oder andere Richtung, wenn wir vor Herausforderungen stehen. Die einen legen dann volle Kanne los, vergessen das Beten und die anderen ziehen sich erstmal zurück ins stille Kämmerlein und kommen da so schnell auch nicht wieder raus und beten nur. Wir brauchen beides. Und diese Geschichte illustriert das wunderbar. Wenn wir Gottes Angelegenheiten regeln wollen. Noch ein dritter Gedanke, den ich sehr, sehr wichtig finde. Wenn Glauben und Vision zusammenkommen, werden andere ermutigt mitzumachen. Und ich möchte diese Geschichte noch ein Stück weiter lesen, in Kapitel 2 im Nehemia-Buch. Da heißt es weiter, ich kam dann nach Jerusalem und als ich 3 Tage dort gewesen war, machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. Also so viel Zeugs lag da. So stieg ich in der Nacht das Tal hinauf und untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und den Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nichts gesagt. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Nehemia hatte ja seine Sachen gepackt, hatte sich auf diese lange Reise gemacht, begleitet von der Eskorte des Königs mit Wagen, die das königliche Baumaterial transportierten. Die Reise von Susa nach Jerusalem dauerte vermutlich, das war die Hauptstadt vom damaligen Persien, 2, vielleicht sogar 4 Monate. Je nachdem, wie langsam die ganze Eskorte vorankam. Eine große Sache, die da passiert. Doch als Nehemia dann in Jerusalem ankommt, ist es schlimmer, als er jemals befürchtet hatte. Nachdem er dann von dieser beschwerlichen Reise sich ausgeruht hat, legt er los, um die Lage zu sondieren. Und auch ein ganz wichtiges Prinzip bei Nehemia. Er will aus erster Hand Informationen sammeln. Da macht er sich nach 3 Tagen der Ruhe bei einer Nacht- und Nebelaktion, vielleicht beim Mondschein, auf, um die Situation für sich zu erkundigen. Vermutlich alleine, weil er das erstmal in Ruhe für sich analysieren möchte. Vor allen Dingen, um keine große Aufmerksamkeit zu wecken. Besonders bei seinen Feinden, die gleich auch noch im Rest des Textes erwähnt werden. Damit die nicht merken, oh, hier passiert was. Und er erkennt bei schlechten Lichtverhältnissen mehr als die Bewohner, die dort seit Jahren wohnen. Ich vermute, er macht diesen Rundgang auch, um den Fokus auf Gott nicht wieder zu verlieren. Diese Vision, die er im Vers 12 bekommen hat, wo er sagt, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und was er da mit eigenen Augen sieht, verschlägt ihm zuerst die Sprache. Die Babylonier hatten damals, als sie Jerusalem erobert hatten, nicht nur irgendwo hier oder da ein Loch in die Mauer gehauen, sondern sie hatten alles dem Erdboden gleichgemacht. jeden Stein auseinandergeschlagen, den Tempel zerstört und die Menschen, die sie leben haben lassen, ins Exil mitgenommen. Sie haben alles kaputt gemacht, niedergebrannt. Und nicht nur, um das Volk zu besiegen, sondern es zu demütigen. Sie wollten den benachbarten Aktionen damit zeigen, dass der Gott Israels eine schwache Gottheit ist, eine lokale schwache Gottheit. Es hatte also nicht nur Aspekte, dass man jemand besiegen will, sondern jemand zu beschämen. Wir können nur erahnen, was dieses Bild im Mondschein bei Nehemia bewirkt hat. Vielleicht totalen Frust, vielleicht tiefen Zorn. Vielleicht hat er Gott sein Herz ausgeschüttet und gesagt, Gott, wie konnte das passieren? Ich soll das jetzt wieder in Ordnung bringen mit diesen Leuten, die dieses Elend seit mehreren Jahrzehnten aushalten, die das nicht gejuckt hat. Ich soll das jetzt machen, Herr? Ich kann das kaum ertragen, Gott, aber wie hast du es geschafft, das zu ertragen? Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit jemandem, der sagte, wieso lässt sich Gott so viel Zeit mit diesem Elend in der Welt? Wieso macht er dort nichts? Wieso macht er da nichts? Ich hatte keine Antwort. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Nehemia hat sie wahrscheinlich genauso gefasst. Gott, wie hast du das ausgehalten? Dein Name wird mit Füßen getreten hier in der gesamten Umgebung. In diesem Teil der Welt. Man guckt auf diesen Tempel und sagt, so stark ist euer Gott. Er kriegt das nicht hin. Und Nehemia ist das ja wahrscheinlich ziemlich verzweifelt an dieser Stelle. Und doch trifft er genau da die Entscheidung, Gott zu vertrauen. Und zwar nicht nur alleine loszugehen, sondern andere mitzunehmen. Weil er erlebt hat, dass die Hand seines Gottes mit ihm war. Das gibt ihm den Mut für den nächsten Schritt. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir manchmal auch so. Du sitzt da so im Halbdunkeln auf deinem Schuttberg. Und das kann ja was völlig Unterschiedliches sein. Vielleicht eine Beziehung, die kaputt gegangen ist. Vielleicht deine Gesundheit. Vielleicht deine Arbeit, die du verloren hast. Andere Krisen in deinem Leben. Vielleicht deine ganze Biografie. Du sitzt auf diesem Schuttberg und sagst, wie soll das nochmal gut werden? Ich möchte dich ermutigen, auf diesem Haufen, auf dem du vielleicht gerade sitzt, eine Entscheidung zu treffen. Gott wieder neu zu vertrauen. Gott neu zu vertrauen. Entscheide dich, diesen Haufen mit Gottes Hilfe, aber vielleicht auch mit anderen in deinem Umfeld, die dir helfen wollen oder die du dir suchst als Hilfe, so langsam wieder aufzubauen. Leg dich auf keinen Fall in diesen Haufen und in diesen Trümmerhaufen und gib auf. Triff die Entscheidung, aufzustehen und mit Gott loszugehen. Lass dich nicht entmutigen. Das ist genau, was der Widersacher möchte. Genauso wie die Widersacher damals bei Nehemia das wollten, die gleich erwähnt werden. Lass dir die Hoffnung nicht nehmen auf diesem Schuttberg. Und dazu hat Nehemia sich trotz dieser Analyse, dieser gründlichen Analyse in dieser Nacht entschlossen, sich Gottes Möglichkeit neu bewusst zu machen. Und deshalb ist er mit ganz neuem Mut am nächsten Tag den Leuten entgegengetreten. Und Nehemia sagt hier den Leuten keinen netten Spaziergang voraus. Er fordert seine Leute aber im Namen von Gott heraus, sich an die Arbeit zu machen, und zwar gemeinsam. Weil Gottes Ehre auf dem Spiel steht. Sag das mal mit eigenen Worten. Wer macht mit, Leute? Wer macht mit? Ich sage offen, diese Aufgabe wird alle von uns herausfordern. Hier geht es nicht nur um ein paar Steine, die zu einer Mauer werden sollen. Hier geht es um mehr. Hier geht es darum, dass Gottes Ehre wiederhergestellt wird. Schaut euch doch mal an, die Feinde machen sich lustig über uns. Unsere Feinde fürchten sich nicht vor uns. Auch nicht vor diesem Gott, an den wir glauben. Nein, wir haben doch einen Gott, der das, die Welt gemacht hat, das Universum geschaffen. Der wird doch mit diesen paar Steinen fertig. Genau dieser Gott hat mich jetzt gesandt, damit wir das gemeinsam wieder aufbauen. Auch wenn wir Feinde haben, trotzdem fürchten wir sie nicht. Wir fürchten den lebendigen Gott und vertrauen ihm. Also, Volk Gottes, wer ist dabei? So oder ähnlich muss es geklungen haben, als er sie angesprochen hat am nächsten Tag. Und es sträuben sich mir vor Aufregung die Nackenhaare, wenn ich dann Vers 18 lese. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. In einer anderen Übersetzung heißt es, mit einer Stimme sagten sie und gingen gemeinsam an die Arbeit. Ich weiß nicht, was das so bedeutet. Sie stärkten ihre Hände zu einem guten Werk. Vielleicht haben sie so ein paar Übungen noch gemacht. Keine Ahnung. Ins Fitnessstudio gegangen, um mal ein bisschen arbeiten zu können. Aber ist egal. Sie gingen los. Und wenn das passiert, dass das Volk Gottes einig wird, dann passiert immer etwas Besonderes. Das passiert in einer Gemeinde, wenn eine Gemeinde einig ist. Das passiert in einer Stadt, wenn das unterschiedlich gepunktete und gestreifte Volk Gottes einig wird, dann passiert was Besonderes. Ich erinnere mich, in der Zeit, wo ich in Bonn war, da gab es auch die Evangelische Allianz, wie auch hier, aus sehr, sehr unterschiedlichen, bunten Gemeinden. Und die Allianz hatte jahrelang, in der Zeit, bevor ich dahin kam, hatte ich das gehört, immer Konflikte miteinander. Typisch Christen, sind schon nicht viele und dann auch noch streiten. So, aber ich weiß nicht, in der Zeit, wo ich dann da war, das hatte nichts mit mir zu tun, erkannte man den Wert von dem anderen und fing an zusammenzuarbeiten. Und es war faszinierend. Ich kam gerade in dieser Phase dazu und beobachtete faszinierend, was da passierte. Ich kann mich noch erinnern, dass man dann auch immer mehr Einfluss als Evangelische Allianz auch auf die Stadtpolitik haben konnte. Ich erinnere mich nur an ein Beispiel, wo eine große Pornomesse in der Stadt stattfinden sollte. Und man hatte die komplette Stadt deswegen zugepflastert mit Werbeplakaten, was völlig falsch war, ne? Aber wie das so ist, man mahnt das dann an vom Ordnungsamt und dann wird irgendwann mal, nachdem die Messe vorbei ist, werden die Plakate entfernt und es gibt vielleicht eine kleine Strafe. Und da kam der Vorsitzende der Allianz, der Andreas Fehler, der übrigens mal hier vor einer Zeit lang hier war, ich glaube im letzten Jahr, der hier gepredigt, ist er zu der Oberbürgermeisterin gesagt und hat gesagt, wissen Sie was, wenn Sie nicht sofort dafür sorgen, dass diese ganzen Plakate wegkommen, werden wir hier mit 500 Kindern unserer Gemeinde vor dem Rathaus kommen und werden das anprangern. Schützen Sie bitte unsere Kinder. Am nächsten Tag wurden die Plakate entfernt. Das funktioniert nur, wenn das Volk Gottes zusammensteht und zusammenhält und zusammenarbeitet. Und ich glaube, hier auch in Speyer ist noch einiges möglich an der Stelle. Dann passiert Besonderes, dann werden Berge versetzt, geschehen Wunder, bin ich ganz sicher. Dann verwandelt sich auch ein Schuttberg in eine stabile Mauer. Aber es gibt noch ein Aber. Und das ist der nächste, der letzte Punkt, den ich hier gesehen habe in dieser Geschichte. Wenn Glaube und Vision zusammenkommen, dann kann man Opposition mutig begegnen. Weil es nicht alles glatt läuft in jeder Geschichte. Schon als Nehemia 1000 Kilometer Reise nach dieser Reise ankommt, kommen sofort die Widersacher ins Spiel. Und das habe ich ihn eben beim Vorlesen weggelassen. Vers 9 und 10. Heißt es, als ich nun zu den Statthaltern jenseits des Stromes kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König hatte Oberste des Heeres und Reiter mit mir gesandt. Als aber Tobia, der Ammoniter, ein Gegner aus dem inneren Zirkel, ein Feind unter Freunden, später in der Geschichte lesen wir, dass er mit einigen Mitarbeitern von Nehemia verschwägert ist, das hörte, fing er sofort an, dagegen vorzugehen. Und hier steht ja auch noch von einem anderen, Sansaballat, der Horoniter, Tobia, der ammonitische Knecht. Das missfiel ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Und später in Vers 19 werden sie nochmal erwähnt. Als aber Sambalat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Und ich glaube, hier passiert etwas, was jeder rechnen muss, der mit Gott unterwegs ist, dass auch Widerstand kommt. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Es wäre überraschend, wenn das nicht passieren würde. Und hier werden eben diese Personen ganz namentlich genannt. Der Sambalat, der Tobia, der Geshem, ein Amoriter, ein Araber, jemand, ein Sambalat, der Statthalter von Samarien war, gar nicht so weit weg. Aber solche Widerstände erleben wir auch in unserem persönlichen Leben. Das hat nicht nur Nehemia erlebt. Dieser Widerstand kommt nicht selten sogar von Menschen aus dem persönlichen Umfeld. Und das ist hier der Fall. Manchmal aus dem beruflichen Umfeld, manchmal aus der Familie, manchmal aus der Nachbarschaft, aus dem Freundeskreis. Man kann sogar behaupten, bei Nehemia ist die Opposition von außen, wie sie auch später in der Geschichte vorkommt, nicht so schlimm wie die Opposition von innen. Das ist das Schlimmste, wenn die Opposition, die Gegnerschaft aus den eigenen Reihen kommt. Und der Widerstand hier lässt nicht lange auf sich warten. Die Gegner schießen aber noch nicht zuerst aus allen Rohren, das kommt noch später. Sie fangen erstmal an zu spotten und sich lustig zu machen. Das ist interessant, wie Nehemia dieser Opposition begegnet. Er hätte verschiedene Möglichkeiten. Er hätte sie nicht beachten können. Das ist manchmal auch das Klügste, was man machen kann. Macht er aber nicht hier. Er kann sie nicht ignorieren, weil sie teilweise ganz viel Einfluss in die Bevölkerung Jerusalems haben. Er hätte mit den feindlichen Führern diskutieren können. Sie versuchen zu überzeugen von seinem Plan. Aber vermutlich hätte das solchen Leuten nur eine Bühne geschafft, sich selbst zu artikulieren. Er hat sie auch nicht eingeladen, ein Teil der Mannschaft zu werden, sich am Projekt zu beteiligen, zusammenzuarbeiten. Weil es ist nichts Schlimmeres, als im Projekt Leute zu haben, die nicht mit ganzem Herzen dabei sind. Nein, als er ihnen offen begegnet, verdeutlicht er ihnen ganz klar, Leute, das hier ist Gottes Sache. Wir gehören zu diesem Gott und dieses Projekt, ihr habt als seine Feinde kein Recht, an diesem Projekt mitzuwirken. Sehr klar, schafft unaufgeregt deutliche Verhältnisse, kann man sagen. Klare Grenzen. Hier sehen wir selbst eine Sache, die ganz klar von Gott ist. Vielleicht gerade dann wird angefochten. Aber über allem, über seiner unqualifizierten Mannschaft, die Nehemia da hat, und wir werden das in den nächsten Predigten auch sehen, wie unqualifiziert. Da war keiner, der das Handwerk konnte. Und trotzdem haben sie in kurzer Zeit die Mauer dann aufgebaut. Keiner konnte es. Für seine kleine, unqualifizierte Mannschaft hat Nehemia eine große Zusage bereit. Der Gott des Himmels, wie er hier sagt, er lässt es uns gelingen und wir, seine Diener, wollen uns aufmachen und bauen. Wir haben Gott im Rücken, also legen wir los. Doch es wird noch länger dieser Schuttberg liegen. Und wie beim letzten Mal, wo ich mit der Predigtreihe angefangen habe, ist ganz gut, sich noch nicht mit dem Projekt zu viel zu beschäftigen, sondern auch mit dem Schutzberg. Und das ist quasi für uns dieser Teil der Geschichte, das ist für uns eine Einladung, vielleicht mal auf unseren persönlichen Schuttberg zu schauen, mit dem wir es gerade zu tun haben. Ich möchte dich ermutigen, nachzudenken darüber, welcher Schutt macht dir gerade in deinem Leben am meisten zu schaffen? Was bewegt dich gerade am meisten, fordert dich am meisten heraus? Vielleicht was in deiner Familie passiert und deinem Beruf, deiner Ehe, der Schutt vielleicht hier oder da in der Gemeinde. Ich möchte dich ermutigen, wie Nehemia, das genau anzugucken. Genau anzugucken, was ist der Schutt in meinem Leben? Und ihn Gott hinzulegen wieder neu. und ihn um Lösungen zu bitten. Im Vertrauen, dass Gott besser als ich um diesen Schuttberg weiß. Er hat es ja schon vielleicht seit Jahren ausgehalten mit mir. Genau wie er es in Jerusalem ausgehalten hat. Und jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, daran was zu tun. Gott weiß, weil er heilen will. Er will wiederherstellen. Er will wieder aufbauen. Er will vergeben. Er will neu machen. Und er fordert uns aus, diesen ganzen Schutt auch in unserem Herzen, der vielleicht sich angesammelt hat, vor ihm auszuschütten. Schüttet euer Herz vor mir aus. Er lädt uns ein, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, sagt er auch in seinem Wort. Ich möchte dich ermutigen, an dieser Stelle, in dieser Geschichte, die Entscheidung zu treffen, diesen Schuttberg Gott zu überlassen. Und mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihm anzuvertrauen, dass er vielleicht was Neues aufbauen möchte darauf. Wir müssen nicht, wie Obama und Merkel sagen, vor ein paar Jahren, yes, we can. Wir schaffen das schon. Und versuchen aus eigener Kraft irgendwas zu produzieren. Gott ermutigt uns, das ist die letzte Folie, yes, he can zu sagen. Er kann. Er kann. Es ist viel, viel wichtiger, als wir uns dran machen. Wenn wir ihn nicht hinter uns haben, was wollen wir mit dem Schutt in unserem Leben? Kriegen wir nichts hin. Da können wir wahrscheinlich von vielen Geschichten erzählen, wo wir es versucht haben. Aber er schafft es. Er schafft es. Und ich möchte dich ermutigen, genau darauf zu vertrauen.